Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Ceruti, ich bin Psychotherapeutin von Beruf und heute würde ich gerne mal über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, beziehungsweise die vielen verschiedenen Facetten, die zusammenspielen, wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, was da eigentlich alles dazugehört. Und ich würde gerne ein paar konkrete Tipps und Übungen für dich dalassen, die du vielleicht zu Hause mal ausprobieren kannst, die sich in meiner Praxis bewährt haben und von denen meine Patientinnen und Patienten profitiert haben. Ich finde das ganz schlüssig, dass wir jetzt auch mal über das Selbstbewusstsein sprechen. Die letzten Episoden, falls du die auch gehört hast, da ging es um Glaubenssätze, wo sie herkommen, warum wir manchmal automatisch so schlecht denken oder das Schlimmste annehmen oder uns wenig zutrauen, wie es dazu kommen konnte. Dann hatten wir die Folge gemacht über Selbstoptimierung. Das war die Folge von der letzten Woche. 3 Gründe, warum du nicht unbedingt die beste Version deiner selbst werden solltest. Und deshalb fand ich das ganz schlüssig, heute nochmal das Thema Selbstbewusstsein aufzugreifen. Bevor ich das vergesse, ich stelle das direkt mal voran, auf welche Studien ich mich jetzt insbesondere heute beziehen werde. Die eine ist von Mann, Hoffmann, Schalmer und De Vries. Der Artikel ist erschienen unter dem Titel Self-Esteem in a Broad Spectrum Approach for Mental Health Promotion in der Zeitschrift Health Education Research. Die verlinke ich unten drunter. Und dann habe ich noch eine norwegische Studie gefunden, die ich ganz interessant fand, von Hagen, Hafnen, Jemdahl und anderen von der Universität Trondheim. Der Artikel heißt Protective and Vulnerability Factors in Self-Esteem und ist erschienen im Jahr 2020 in Psychology for Clinical Settings. Beide verlinke ich hier unten drunter. Und wenn du sowieso in die Shownotes guckst, dann findest du da auch einen Test. Der Test ist von Morris Rosenberg und ist eine kurze Umfrage, die dir einen Überblick über dein Selbstwertgefühl geben kann. Also ist alles unten drunter verlinkt. So, lass uns anfangen. Ich glaube, es ist uns allen entweder sehr instinktiv oder auch sehr bewusst klar, dass unser Selbstbewusstsein sehr stark beeinflusst, wie wir uns verhalten, wie wir denken und natürlich auch, wie wir uns fühlen. Und es gibt eine Menge Studien, die ganz erstaunliche Ergebnisse zeigen. Also nicht so erstaunlich ist vielleicht, dass selbstbewusste Menschen, wenn es um Leistung geht, zum Beispiel bessere schulische Abschlüsse erzielen oder auch beruflich mehr erreichen und dann mit dem, was sie erreichen, aber auch zufriedener sind. Das finde ich jetzt nicht so eine Mega-Überraschung vielleicht. Was ich da schon ein bisschen krasser finde, ist, dass es Studien gibt, dass Menschen mit einem guten Selbstbewusstsein Stress besser handeln können. Und das geht sogar so weit, dass sie mit Erkrankungen, auch schweren körperlichen Erkrankungen, förderlicher umgehen. Und jetzt kommt's, sie überleben Operationen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und erholen sich nach Schlaganfällen besser und erreichen danach auch wieder ein höheres Funktionsniveau. Das finde ich jetzt schon ein bisschen überraschender. Aber gleichzeitig, wenn man dann wiederum ein bisschen drüber nachdenkt, okay, was bedeutet Selbstbewusstsein, dann ist es vielleicht schon auch klar, dass sich das wirklich bis in den letzten Winkel des Seins erstreckt und in vielerlei Hinsicht wirklich positive Effekte hat, die offenbar sogar nicht nur das gute Leben sichern, sondern auch das Überleben sichern. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und was für mich als Psychotherapeutin natürlich besonders wichtig ist, dass eben ein gutes Selbstbewusstsein auch zu einer guten mentalen Gesundheit beiträgt und die Lebensqualität deutlich erhöht. Also wie zufrieden Menschen sind, wie glücklich sie sind, wie stabil und unerschütterlich sie sich fühlen, ist sowohl in der Forschung als auch in der Praxis ganz klar mit dem Selbstbewusstsein verbunden. Und man kann, glaube ich, festhalten, dass Selbstbewusstsein jedenfalls zu den Schlüsselelementen von psychischer Gesundheit gehört. Weniger Selbstbewusstsein ist dahingegen auch mit vielen psychischen Problemen assoziiert. Also nicht nur mit weniger Lebens- und Beziehungs- und Berufszufriedenheit, sondern tatsächlich auch sowas wie Essstörungen, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, depressive Störungen und so weiter. Und eins ist vielleicht ganz wichtig, direkt eingangs schon mal zu klären. Wir haben alle so ein allgemeines kollektives Verständnis davon, was mit Selbstbewusstsein gemeint ist. Aber Selbstbewusstsein, schon im Wortsinn, wenn man es sich mal wirklich nur in der Wortbedeutung anschaut, heißt halt nicht, dass eine Person von sich selbst denkt, ich bin der Allercoolste hier oder wow, ich bin sowas von super, also so quasi schon grenzwertig narzisstisch akzentuiert, sondern Selbstbewusstsein bedeutet ja erstmal nichts anderes, als dass man sich als Mensch über seine inneren Prozesse, über sein Sein bewusst ist. Dass man sich gut kennt, dass man sich selbst versteht, dass man sich selbst nicht rätselnd gegenübersteht oder mit Ablehnung oder schlimmer noch Verachtung oder Selbsthass, sondern dass man sich selbst akzeptierend, interessiert, neugierig, offen gegenübersteht. Also man ist sich über sich selbst bewusst. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich das jetzt mal unterteilt. Das entspringt jetzt so ein bisschen meiner eigenen Erfahrung aus der Praxis und auch dem, was wir in meinem Sisu-Online-Programm immer wieder besprechen. Und ich halte das für nützlich, diesen Begriff Selbstbewusstsein mal so ein bisschen aufzudröseln. Und also ich habe jeweils einen Aspekt von Selbstbewusstsein rausgegriffen und dann jeweils auch einen Gedanken oder eine Übung, wie du genau diesen Punkt vielleicht ein bisschen in dir stärken kannst. Wir werden heute über Selbstakzeptanz, Selbstannahme, Schrägstrich, Selbstliebe sprechen, über Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwert. Fangen wir mal an mit der Selbstakzeptanz. Und da geht es ehrlich gesagt mit den Schwierigkeiten schon los. Ich hatte gerade gesagt, dass Selbstbewusstsein bedeutet, dass man sich über sein eigenes Innenleben sozusagen bewusst ist. Und dass das idealerweise eben nicht mit Abwertung, Verachtung oder gar Selbsthass einhergeht, sondern dass man selber einen Standpunkt finden kann, der von Interesse und Neugier geprägt ist. Und dazu gehört eben auch die Selbstakzeptanz. Also ein gutes Selbstbewusstsein bedeutet ja nicht, dass man sich selber uneingeschränkt super findet, sondern dass man auch seine eigenen Schwächen kennt, seine Defizite, Punkte, für die man vielleicht auch ein bisschen Scham empfindet oder die man einfach eben nicht so klasse findet und dennoch in der Gesamtheit akzeptiert, dass es eben gerade so ist. Also für Selbstakzeptanz muss man nicht perfekt sein, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass man ein wohlwollendes Verständnis dafür aufbringt, dass man der Mensch ist, der man ist und vielleicht, und da verweise ich nochmal auf die Episode über die Glaubenssätze und Grundannahmen, also dass man auch in gewisser Weise vielleicht so werden musste, wie man jetzt ist. Das bedeutet nicht, dass man genauso bleiben muss und man darf und kann sich ja ein Leben lang verändern, immer wieder hinzulernen und sich auch, wenn man so will, ein Stück weit neu erfinden. Aber eine exzellente Ausgangsbasis dafür ist, dass man nicht in einen feindlichen, kriegerischen Zustand mit sich selbst gerät und die ganze Zeit nur darauf schaut, was man an sich selber blöd findet, sondern dass man erstmal so eine Haltung der Akzeptanz findet. Und hier kommt direkt mein erster Vorschlag, wie du die Akzeptanz für dich selbst vielleicht erhöhen kannst. Wenn du selbstkritische oder negative Gedanken dir gegenüber hast, dann bring sie vielleicht als erstes mal zu Papier. Das allein kann schon manchmal sehr nützlich sein, denn indem man das hinschreibt und vielleicht sich auch selber mal laut vorliest, wird einem manchmal schon direkt bewusst, wie unfair das eigentlich ist oder auch wie falsch, so über sich selbst zu denken. Aber wenn nicht, dann hast du jetzt folgende Möglichkeit. In eine zweite Spalte neben diesen Selbstkritik oder negativen Gedanken kannst du jetzt mal genau diesen Gedanken wiederum kritisch hinterfragen oder, wie ich immer sage, mal einen Realitätstest machen. Stimmt das wirklich? Ist das immer so? Bin ich die einzige Person, bei der das so ist. Würde das jeder so sehen? Könnte auch das Gegenteil dieses Gedankens wahr sein? Vorschläge dazu, wie du negative Gedanken hinterfragen kannst, findest du übrigens auch in meinem Buch Psychologie to go. Das verlinke ich dir gerne auch nochmal in den Shownotes. Also es geht wie immer darum, Gedanken, die wir haben, nicht einfach so hinzunehmen und für die Wahrheit zu halten, sondern sie mindestens mal zu hinterfragen. Und in einer dritten Spalte kannst du jetzt mal das Ergebnis von der zweiten Spalte aufgreifen. Also entweder hast du diese Selbstkritik schon ein bisschen abschwächen können oder du findest eine akzeptierende und positive Aussage über dich, die durchaus den Zwiespalt, den wir ja auch uns selbst gegenüber haben dürfen, abbildet. Also zum Beispiel, auch wenn ich nicht so gut bin in XY, habe ich gleichzeitig viele Stärken. Zum Beispiel YZ. Und es geht also nicht darum, dass du vermeintliche Mängel, Defizite und Fehler in dir komplett negierst, sondern es geht darum, dass du sie erstens tatsächlich hinterfragst, aber zweitens auch ins Verhältnis setzt. Weil du kennst es vielleicht auch von dir, wenn du vielleicht mal so ein Mitarbeitergespräch hattest oder sowas und du bekommst ganz viel Wertschätzung, ganz viel Anerkennung für deine Arbeit und einen Verbesserungsvorschlag, dann liegst du vielleicht auch abends grübelnd im Bett und denkst vor allen Dingen über diese eine Kritik nach. Wir Menschen sind einfach so gebaut, dass wir Negatives stärker und tiefer und lang anhaltender verarbeiten als alles Positive. Und das gilt eben leider auch im Umgang mit uns selbst in unserem eigenen Kopf. Also gerade die negativen Gedanken fühlen sich häufig so wahrhaftig an und entfalten so viel Nachhall, dass sich das schon lohnt, sich auch mal schriftlich damit auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, für mehr Selbstakzeptanz kannst du dir einen selbstkritischen oder negativen Gedanken notieren. In die zweite Spalte kommt dann die kritische Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt von diesem Gedanken, ohne ihn komplett löschen zu wollen. Und die dritte Spalte kannst du nutzen, um den Gedanken mit akzeptierenden, wertschätzenden Aussagen zu ergänzen und ins Verhältnis zu setzen. Also solltest du so negativen Gedanken über dich haben wie ich bin ein Versager, dann würde in der zweiten Spalte sowas stehen wie, naja, eigentlich versage ich nicht immer und überall. Außerdem würden andere Menschen das mit Sicherheit anders sehen. Das Gegenteil des Gedankens, ich bin ein Versager, könnte lauten, ich bin ein Gewinner und der könnte genauso wahr sein, je nachdem, worauf man guckt. Und die dritte Spalte, in der ich dann diesen negativen Gedanken ins Verhältnis setze, könnte lauten, klar gelingt mir nicht alles. Ich habe Fehler und manchmal scheitere ich. Ich habe aber auch viele Stärken und vieles gelingt mir. Und es hat tatsächlich eine besondere Kraft, wenn man das auch in der eigenen Handschrift macht und sich dann idealerweise vielleicht diese dritte Spalte, also das Ergebnis dieser inneren Auseinandersetzung, auch nochmal schön auf den Schreibtisch legt oder so, damit man sich das häufiger mal vor Augen hält. Und diese Selbstakzeptanz und sich in seiner Gesamtheit anzuerkennen, inklusive der Stärken und der Schwächen. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Reden wir mal über zweitens Selbstannahme und vielleicht sogar Selbstliebe. Das ist so ähnlich wie die Selbstakzeptanz, aber hier liegt jetzt noch stärker der Fokus darauf, wirklich explizit positive und warme Gefühle für sich selbst zu entwickeln. Also nicht nur sich irgendwie zu tolerieren und wegzukommen vom Selbstverachtung, Selbsthass, sondern wirklich deutlich sich auch wohl mit sich selbst zu fühlen, bis hin zu sich selbst zu lieben. Und ich weiß, das kommt manchen Menschen unvorstellbar vor, auch unrealistisch. Und ich habe einen Post bei Instagram dazu gemacht, diesmal ausnahmsweise schon im Vorfeld zu dieser Podcast-Episode. Und prompt kam auch das Feedback, dass diesen Punkt Menschen sehr schwierig finden. Sich selbst anzunehmen und sich selbst zu lieben, fällt Menschen schwer. Eben wie gesagt, bis hin zu, das ist ja unrealistisch, wie kann ich mich lieben? Und ich verstehe das. In einer idealen, guten Welt mit einem perfekten Umfeld, in einer Welt voller Einhörner, Regenbogen, Glitzer und Herzchen, wären wir wahrscheinlich alle so groß geworden, dass es uns ganz leicht fallen müsste, uns gut zu finden. Wir würden uns wahrscheinlich nicht so sehr hinterfragen, so kritisch sehen, sondern wir wären uneingeschränkt geliebt worden, wir hätten uneingeschränkt positives Feedback bekommen, wir wären bedingungslos geliebt worden und hätten nicht so viele böse Grundannahmen über uns selber entwickeln müssen. Und weil wir aber eben alle nicht in dieser Einhorn-Glitzer-Herzchen-Regenbogenwelt groß geworden sind, sondern in dieser Welt, die eben ist, wie sie ist, mit den Menschen, die so sind, wie sie sind und waren, wie sie waren, und dem Umfeld, das so ist, wie es ist und so war, wie es war. Und so mussten wir auch alle bestimmte Beschneidungen in unserer Selbstannahme und in unserer Selbstliebe hinnehmen. Das heißt nicht, dass das gut ist, sondern nur, dass es wahrscheinlich auch in deinem Leben in gewisser Weise so gelaufen ist, dass du vielleicht heute Schwierigkeiten hast, in deinem Wesen, deiner Persönlichkeit und an deinem Charakter zu erkennen, was daran jetzt besonders liebenswert sein soll. Vielleicht hast du gelernt, dass das, so wie du bist, ja mal allenfalls den Normerwartungen entspricht. Nichts, wofür man sich selbst auf die Schulter klopfen dürfte. Vielleicht hast du sogar explizit Dinge verinnerlichen müssen. Und das passiert zum Beispiel in bestimmten dogmatischen religiösen Kontexten ja auch. Vielleicht hast du verinnerlichen müssen, dass du ein schlechter Mensch bist, dass dein Charakter mies ist und dass du jetzt erstmal angestrengt das Gegenteil beweisen musst. Und wahrscheinlich ist auch dein Inneres voll mit Wenn-Dann-Konstruktionen. Also, dass du nur dann liebenswert bist und okay, wenn du irgendwelche Voraussetzungen erfüllst oder Anforderungen erfüllst. Und je mehr davon in deinem Inneren gelandet ist, desto schwieriger fällt es vielleicht auch, dich mit dir selbst einfach wohlzufühlen. Zumal ja auf einer bestimmten Metaebene es ja sogar explizit vielen von uns beigebracht wurde, dass es noch nicht mal okay ist, sich mit sich selbst wohlzufühlen, weil das dann zum Beispiel als selbstverliebt tituliert wurde oder eben als narzisstisch. Also einfach so frei raus zu sagen, doch, ich finde mich schon ganz cool eigentlich, ich finde mich völlig in Ordnung, ich liebe mich selbst, das können manche Menschen noch nicht mal denken, ohne sich damit ganz schlecht zu fühlen. Und das ist wirklich schade. Und wenn du das Gefühl hast, das fällt dir schwer, habe ich auch hier einen Vorschlag oder zwei sogar in dem Fall, wie du dich selbst da ein bisschen unterstützen kannst. Das eine ist, dass du dir selbst einen anerkennenden Brief voller Dankbarkeit schreibst. Also du dir selbst für all das, was du bisher für dich im Leben erreicht hast, was du dir ermöglicht hast, welche positiven Eigenschaften du hast. Und sag dir einfach mal selber Danke. Auch für alles, was du durchgestanden hast oder was du ausgehalten hast. Und wenn du bemerkst, dass dir das sehr schwer fällt, dann kannst du vielleicht, das ist der Tipp Nummer 2, mal liebe Menschen aus deinem Umfeld bitten, dass sie dir schreiben, wofür sie dich schätzen und was sie an dir mögen. Das kann zum einen sehr berührend und sehr schön sein und zum anderen wird vielleicht deine Aufmerksamkeit dadurch auch auf Dinge gelenkt, auf die du selber gar nicht geachtet hast oder die dir vielleicht auch überhaupt nicht so bewusst waren. Manchmal schätzen einen Menschen für Eigenschaften oder Wesenszüge, die man selber ganz authentisch lebt, aber nie so richtig bewusst auf dem Schirm hat, dass das wirklich was Liebenswertes ist, etwas Großartiges, etwas eben, was andere genießen oder gerne in ihrem Umfeld haben. Und das kannst du auch mal versuchen, dass du dich eben an Menschen wendest, denen du vertraust, die dir nahestehen und sie einfach mal bittest, dir in ein paar Zeilen hinzuschreiben, was sie an dir mögen und was sie an dir schätzen. Eine weitere Facette von Selbstbewusstsein ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ein Mensch glaubt, dass er etwas kann, dass er geschickt ist, dass er irgendwas mit Erfolg abschließen kann, dass er Dinge planen und durchziehen kann. Und auch, dass das eigene Tun in der Welt sozusagen einen Effekt hat. Ich habe in anderen Podcast-Episoden ja schon mal über Ohnmachtserleben und Hilflosigkeitserleben gesprochen und wie sehr das, also eben das Gefühl, nichts ausrichten zu können, auch der Nährboden sein kann, zum Beispiel für depressive Störungen. Und Selbstwirksamkeit ist quasi das Gegenteil. Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung, ich kann was, ich mach was und es erzielt auch Effekte. Und wir wissen, dass dieses Konzept der Selbstwirksamkeit gerade zum Beispiel auch, wenn es um Depressionsbehandlung geht, so wichtig ist. Und das ist zum Beispiel auch einer der Aspekte von Kunsttherapie oder Ergotherapie, dass man da einfach etwas kreiert, dass man etwas schafft, dass man etwas tut und Ergebnisse davon sieht. Und das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wir haben uns ja eine recht abstrakte Welt geschaffen, in der auch unsere Berufstätigkeit ganz häufig entkoppelt ist von direkten Ergebnissen. Also wir sitzen ja alle nicht mehr an einem Schleifstein und wetzen einen Stein, bis der scharf ist. Und dann haben wir etwas gemacht und dann sehen wir das Ergebnis so, ich habe jetzt hier einen Faustkeil. Und wir backen auch nicht mehr alle Brot, das dann frisch aus dem Ofen kommt, sondern viele Menschen sind viele Stunden des Tages zwar mit Dingen beschäftigt, aber sie sehen so gut wie nie Ergebnisse und erzielen auch so gut wie nie fertige Abschlüsse. Also je nach Beruf vielleicht, aber vielleicht kannst auch du das auf deine berufliche Situation übertragen, dass man im Grunde das Gefühl hat, ich bin nie sowas wie fertig und es gibt nie so das eine Ergebnis und ich kann mir auf die Schulter klopfen und ich war wirksam. Das ist vielleicht in handwerklichen Berufen immer noch anders, aber bei vielen Bürotätigkeiten oder im sozialen Bereich kommt die Selbstwirksamkeit und auch der feste Glaube an die Effekte des eigenen Tuns manchmal schon sehr ins Wanken. Und genau daraus leitet sich auch der Tipp ab, wie du deine Selbstwirksamkeit stärken kannst. Such dir Tätigkeiten, vielleicht in Form von Hobbys, die dir ermöglichen, Ergebnisse zu sehen. Idealerweise befriedigende Ergebnisse. Und das kann wirklich alles sein. Also Backen hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das ist leider für mich eher so ein Quell der ewigen Frustration, weil es dann doch nicht so gut klappt, wie ich immer hoffe. Aber vielleicht ist das in deinem Fall anders. Aber es kann wirklich alles sein. Es kann etwas Kreatives sein, etwas Handwerkliches. Es kann etwas Sportliches sein, was dich motiviert. Aber die Ziele sollten immer so gesteckt sein, dass sie wirklich realistisch und auch erreichbar sind. Nur so stärken sie logischerweise deine Selbstwirksamkeit. Wenn du deine Ziele so steckst, dass du sie dann nie erreichst, ist das natürlich für das Gefühl, Kontrolle zu haben, Ziele erreichen zu können und wirksam zu sein, genau nicht so günstig. Und ganz wichtig ist aber in diesem Zusammenhang auch, vielleicht Zwischenschritte und Ergebnisse wirklich zu sichern und sich auch immer wieder überhaupt ins Bewusstsein zu holen, dass man gerade etwas geschafft hat und dass man gerade hinter irgendwas auch einen Haken machen konnte. Weil das gehört auch dazu. Viele Menschen hasten so durch ihren Alltag, dass sie gar nicht mehr mitbekommen, wie viel sie eigentlich am Ende des Tages doch getan haben. Also mir geht das ganz häufig so, dass ich abends so latent unzufrieden bin und auch sogar das Gefühl habe, boah, ich habe heute nichts geschafft und nichts gemacht. Und jetzt habe ich ja nun mal das Glück, mit einem Therapeuten verheiratet zu sein, der das dann hinterfragt und sagt, ist das wirklich so? Und wenn ich dann aufzähle, was ich alles gemacht habe, dann wiederum fällt mir auf, dass vieles davon einfach so unbewusst gelaufen ist und ich einfach manchmal auch versäume, mir selber bewusst zu machen, wie viel ich eigentlich getan habe oder geschafft habe oder was ich so im Vorbeigehen erledigt habe. Und das gehört unbedingt auch dazu, wenn du dein Selbstwirksamkeitsempfinden steigern möchtest als Bestandteil eines gesunden Selbstbewusstseins, dann musst du dir auch die Chance geben, das mitzubekommen, was du überhaupt machst. Also Tipp 3, such dir Hobbys oder Tätigkeiten, in denen du dir realistische und erreichbare Ziele steckst und verarbeite das möglichst bewusst. Und das Gleiche gilt in deinem Alltag. Lenk mal deine Aufmerksamkeit auf all das, was du schaffst. Und nimm sie dadurch auch gleichzeitig von dem weg, was du angeblich alles nicht schaffst. Punkt Nummer 4. Zu einem gesunden Selbstbewusstsein gehört Selbstsicherheit. Und Selbstsicherheit, wiederum im Wortsinn verstanden, bedeutet, dass du aus dir selber heraus und mit dir selbst Sicherheit empfindest und dir selbst Sicherheit gibst. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel deine eigenen Bedürfnisse kennst und auch äußerst, Dazu gehört, dass du deine Meinung sagst. Natürlich alles auf eine angemessene, respektvolle Art und Weise und immer situationsabhängig natürlich. Aber es bedeutet im Grunde, dass du selbst die Person bist, die dafür sorgt, dass du nicht untergebuttert wirst oder mies behandelt oder dass deine Grenzen ständig eingerissen werden. Also, dass du in bester Art und Weise für dich und deine Sicherheit sorgst. So würde ich jetzt selbst Sicherheit tatsächlich mal übersetzen wollen. Und eine Übung, die in der Psychologie und vor allem in der Psychotherapie sehr viel Anwendung findet und die gut dazu passt, ist der innere, sichere Ort. Da geht es also buchstäblich darum, im eigenen Inneren, Kraft der Fantasie und der Vorstellungsgabe, einen Ort sich so gut vorzustellen, der für einen selbst in allerbester Art und Weise Sicherheit repräsentiert. Unter dem Stichwort innerer, sicherer Ort gibt es im Internet ganz viele Suchergebnisse, wo du auch Übungen dazu findest, wie du dir diesen Ort schaffen kannst. Das ist in der Regel eingebettet in so eine Art Imagination, Entspannung und Meditation. Und ich umreiß das hier mal kurz. Also es geht darum, dass du dir einen Ort vorstellst. Und da ist alles in Anführungsstrichen erlaubt, denn es geht ja um deine Fantasie. Also das kann eine Höhle sein, es kann tief im Ozean unter Wasser sein oder hoch über den Wolken oder mitten in einem Berg oder auf einem Berg, was auch immer. Also du kannst diesen Ort vollkommen frei wählen, an dem du dich absolut sicher und geschützt fühlst. Es kann auch ein realer Ort sein, den du kennst. Manchmal ist es aber aus verschiedenen Gründen noch hilfreicher, wenn es wirklich ein vorgestellter Ort ist. Es kann ein Raum sein, eine Landschaft, wie ich schon sagte, eine Höhle, was auch immer dir das Gefühl von Schutz und Sicherheit vermittelt. Und du kannst in deiner Vorstellung diesen Ort umbauen, ausbauen. Und wichtig ist, dass du ihn dir möglichst lebendig und detailreich vorstellst, mit allem, was dazugehört. Also nicht nur, wie dieser Ort vielleicht aussieht, sondern auch, was du dort hören kannst, ob es einen bestimmten Geruch gibt oder irgendwelche geschmacklichen Qualitäten. Wie fühlt es sich dort für dich an? Gibt es was zu fühlen? Welche Materialien herrschen dort vor? Und so weiter. Also je detailreicher du dir deinen inneren sicheren Ort vorstellst, desto besser. Und wenn du jetzt in deiner Vorstellung diesen sicheren Ort kreiert hast, dann kannst du dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und Unerschütterlichkeit, alles, was du mit dieser Vorstellung, deinem inneren sicheren Ort verbindest, zum Beispiel mit einem physischen Signal verbinden. Also zum Beispiel mit einer bestimmten Handgeste oder dass du deinen Fingerring drehst oder deinen Daumen in die Handfläche drückst oder so. Also es ist häufig eine Geste, die du mit den Händen machen kannst. Und diese Geste kannst du an deine sehr intensive Vorstellung von dem inneren sicheren Ort und dem gleichzeitig erlebten Sicherheitsgefühl koppeln. Und das kannst du üben. Also du kannst die Vorstellung heranziehen, das Gefühl von absoluter Sicherheit, Unantastbarkeit, Unerreichbarkeit, Geborgenheit und so weiter nehmen und immer wieder mit diesem Bild verknüpfen und dieser Handbewegung. Du kannst dabei sowas sagen wie, ich bin sicher, ich bin geschützt. Und wenn du jetzt also im Alltag in eine Situation gerätst, die dich verunsichert, kann dir die Handbewegung, die Geste, also zum Beispiel das Drehen deines Fingerrings, helfen, dass du schnell auf diese innere Ressource zurückgreifen kannst. Also diese Handgeste ist verbunden mit dem inneren Bild und dem inneren Gefühl von Sicherheit. Und das ist natürlich, wie so vieles, eine Fähigkeit, die Übung braucht. Also ohne, dass man das ein paar Mal praktiziert hat, nützt das natürlich nicht so viel. Aber die Patientinnen und Patienten, mit denen ich das in der Praxis gemacht habe, haben das über die Dauer der Zeit schon wirklich automatisiert. Und irgendwann ist es sogar so, dass wenn man dann seinen Fingerring dreht oder den Daumen in die Handfläche drückt, oder es funktioniert übrigens auch mit bestimmten Düften ganz gut, die man da verankern kann, dann reicht das schon, dass direkt so ein anderes, sichereres, größeres, stärkeres Gefühl in einem wach wird. Und das zeigt sich ganz oft auch erstaunlich so in der körperlichen Präsenz, die die Personen dann einnehmen. So. Und die haben gar nicht mehr unbedingt dann im Detail ihren inneren sicheren Ort vor ihrem inneren Auge, sondern es ist wie, als wäre durch diese Geste der Hand direkt das richtige Gefühl angesprungen, dass man sich sofort selbst sicherer fühlt. Aber neben dieser Übung wäre mir zu diesem Punkt natürlich auch noch wichtig zu sagen, dass zu einer echten Selbstsicherheit auch dazu gehört, dass man es auch tut. Also dass man auch wirklich für Sicherheit sorgt, wenn es notwendig ist. Dass man auch wirklich Nein sagt, wenn man dringend Nein sagen sollte. Also es ist nicht nur so ein gedanklicher Magic-Trick, sondern das erfordert schon auch für echte Selbstsicherheit, dass man sich manchmal traut, in Kauf zu nehmen, andere zu verärgern, zu irritieren oder zu enttäuschen, indem man auch mal deutlich wird und deutlich auch für sich selbst eintritt und auf sich aufpasst einfach. Beziehungsweise nicht einfach. Beziehungsweise nicht unter allen Umständen einfach. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das so zu einem meiner Hauptlebensthemen gemacht habe. Warum ich insbesondere diesen Aspekt, also auch im alles zum Thema Abgrenzung, Nein sagen und so weiter, so super essentiell halte, auch für die mentale Gesundheit. Und auch dazu verlinke ich dir nochmal meine Seite, da findest du Ressourcen dazu. So, Punkt Nummer 5 zum Selbstbewusstsein gehört Selbstvertrauen. Was unserem Selbstvertrauen häufig entgegensteht, sind innere, automatische und manchmal unbewusste Überzeugungen wie ich schaff das nicht, ich kann das nicht oder auch gern genommen, nee, das bin ich einfach nicht oder auch Menschen wie mir, steht das nicht zu oder auch, na, bleib mal realistisch, greif mal nicht nach den Sternen. Also es gibt wahnsinnig viele negative, einschränkende Gedanken und Glaubenssätze, die unserem Selbstvertrauen im Wege stehen. Und es ist ja wie so oft, das Selbstvertrauen, das man hat oder nicht hat, ist ja nicht angeboren, sondern auch das Ergebnis von realen Erfahrungen. Wenn jetzt also jemand Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht mit Scheitern zu tun hatten oder damit, dass man sich nicht kompetent gefühlt hat oder dass man sich selbst enttäuscht hat und man hat diese Erfahrung sozusagen übergeneralisiert und daraus abgeleitet, ich bin nie kompetent, ich kann mich nicht auf mich verlassen, ich kann nichts durchziehen oder so und dann eben so negative Selbstgespräche mit sich führt und auch die entsprechenden Überzeugungen wirklich hat, dann resultiert daraus natürlich, dass man vieles gar nicht erst versucht. Selbstvertrauen wächst aber in Wirklichkeit natürlich nur dann, wenn man auch positive Erfahrungen macht. Dafür muss man sie aber auch erstmal zulassen. Und das ist ja der Teufelskreis, der sich sowieso ganz häufig ergibt. Also wenn ich von mir glaube, ich kann nichts, dann verhalte ich mich so, als könnte ich nichts. Und das bedeutet, ich tue nichts. Und das bedeutet, ich mache nie die überzeugende Gegenerfahrung, dass ich ja wohl was kann, weil ich es gar nicht erst drauf ankommen lasse. Und das ist auch der Grund, warum negatives Denken, ungünstige, dysfunktionale Glaubenssätze und Grundannahmen sich häufig selbst bestätigen und sich selbst erfüllende Prophezeiungen produzieren. Und so ist es im Punkto Selbstvertrauen natürlich auch. Menschen mit wenig Selbstvertrauen scheuen und meiden Situationen, in denen sie zum Beispiel ihre Fähigkeiten mal unter Beweis stellen könnten oder mal ihre Kompetenz zeigen könnten, weil sie die Grundüberzeugung haben, das klappt nicht und weil sie Angst haben vor der Frustration. Und sie wollen sich das auch nicht immer wieder abholen. Dadurch verhindern sie aber auch korrigierende und positive neue Erfahrungen. Und eine Möglichkeit möchte ich dir vorschlagen, wie du damit umgehen kannst. Das sind nicht Affirmationen, also so lebensbejahende, positive, unterstützende Sätze, die du dir morgens vor dem Spiegel sagst, sondern was ich bevorzuge und was sich auch als sehr hilfreich erwiesen hat, sind sogenannte Affirmationen. In Affirmation steckt das englische Wort if für falls oder wenn. Und wenn du dich also bei einem negativen Gedanken erwischst Und das ist ja Teil des Selbstbewusstseins, dass es dir bewusst wird. Oh, ich stehe mir gerade mit negativen Gedanken selbst im Weg. Zum Beispiel, das kann ich nicht. Oder dafür bin ich nicht kompetent genug. Dann probier es doch mal mit einer Affirmation. Und die könnte lauten, und was ist, wenn ich doch kompetent genug bin? Und was ist, wenn ich doch alle Fähigkeiten habe, die es braucht? Und was ist, wenn ich es doch kann? Diese Art des Denkens öffnet dich innerlich für die Möglichkeit, dass du eine neue Erfahrung machen könntest. Und da merkst du aber jetzt auch vielleicht, wie diese Themen doch auch ineinander greifen und sich überlappen. Also bisher hatten wir besprochen Selbstakzeptanz, Selbstannahme, Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit und jetzt eben Selbstvertrauen. Natürlich überlappen die sich und die gehen eben alle zusammen. Und diese Affirmationen, also letztlich auf jeden negativen Gedanken, der dir gerade in den Kopf springt, zu reagieren mit: Und was ist, wenn ich es doch kann? Und was ist, wenn ich schlau genug, stark genug, attraktiv genug, lustig genug, alles Mögliche? Was ist, wenn ich von all dem, wo ich einen Mangel an mir merke, eigentlich gut genug bin? Was ist, wenn? Das kann eine große Kraft entfalten. Und wie immer, natürlich auch zum Punkt Selbstvertrauen, ist es vielleicht auch gut, wenn du dir ganz grundsätzlich auch mal notierst, in welchen Momenten du dich sicher und kompetent und gut gefühlt hast. Ich habe manchmal so ein bisschen das Problem, zumindest so eine Beobachtung aus meiner Praxis, dass Menschen häufig Tagebuch schreiben und das nutzen, um sehr, sehr überwiegend negative Gedanken im Grunde erstmal nur loszuwerden. Und das hat auch eine Berechtigung und auch einen Wert in sich. Und gleichzeitig bleibt es damit dann auch so stehen. Und deshalb finde ich es eigentlich immer gut, dass, wenn du diese Möglichkeit der schriftlichen Auseinandersetzung schätzt und sowieso schreibst, dann schreib doch auch mal hin, wie gesagt, um das auch mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das ganze Negative, auch das, worin du gut bist, auch das, was geklappt hat, auch das, wo du dich mal stark, sicher, stolz oder erfolgreich gefühlt hast, selbst wenn es nur kurze Momente oder Kleinigkeiten waren. Genauso wie du das hinschreiben kannst, wofür du dankbar bist, was dich gefreut hat und worüber du lachen musstest. Also das ist beim Tagebuchschreiben in meinen Augen manchmal sogar der viel, viel wichtigere Part, als sich immer wieder selbst auch noch schriftlich zu fixieren, wie schlecht man sich gerade fühlt. Und ein bisschen so funktioniert ja Psychotherapie auch tatsächlich, dass es Menschen nicht gut geht, die zu uns kommen. Das wissen wir. Und was wir dann aber machen in der Therapie ist ja, dass wir diese kleinen Pünktchen und Fünkchen suchen, in denen es kurz anders war. Die Ausnahme davon, die suchen wir am Anfang. Und dann versuchen wir, das auszubauen. Und wenn du dein Selbstbewusstsein stärken möchtest, dann geht es sozusagen genau darum, dass du dir nicht selber immer wieder beweist, wie schlecht dein Selbstbewusstsein ist, sondern dass du nach den Momenten suchst, in denen es anders war, nach den Personen, in deren Gegenwart es anders war, nach den Tätigkeiten, bei denen es anders ist und dich jeweils fragst, warum und wie kann ich das aufbauen? Der sechste Punkt ist die Selbstachtung. Und Selbstachtung bezieht sich auf den Respekt, den man sich selbst als Mensch mit einem unantastbaren Wert entgegenbringt. Dass man sich selber achtet und für würdig und wertvoll sieht. Und die Selbstachtung, die Menschen leben oder eben auch nicht so gut leben, bezieht sich tatsächlich auch darauf, wie sie mit ihrer Zeit, mit ihrer Energie, mit ihren Ressourcen, aber auch mit ihrem Körper umgehen, also mit ihrem Schlaf, mit ihrer Ernährung. All das fällt für mich unter dieses Stichwort Selbstachtung. Und es gibt eine Übung, die ich häufig sehr effizient finde, um da auch mal aufzuspüren, wie gehe ich eigentlich manchmal mit mir selber um? Und die besteht einfach nur darin, dass du dich selbst beobachtest, wie du so deinen Alltag verbringst, vom Aufstehen bis ins Bett gehen und dich jeweils bei deinen Tätigkeiten, aber auch bei deinen inneren Gesprächen, die du mit dir selber führst, wie du also im Großen und Ganzen mit dir umgehst. Ja, also schon wie stehst du morgens auf? Wie frühstückst du? Wie startest du in den Arbeitstag? Und was sind die Kommandos, mit denen du mit dir selber redest? Wie freundlich oder nicht so freundlich bist du in deinem Kopf zu dir selbst? Beobachte dich mal selbst und frag dich jeweils, würde ich das mit einem Menschen, den ich liebe, mit einer guten Freundin, einem guten Freund auch so machen? Würde ich einer guten Freundin zum Beispiel morgens sagen, meine Fresse, siehst du wieder scheiße aus. Jetzt pack mal ein bisschen Schminke drauf, so kannst du nicht aus dem Haus gehen. Hier hast du einen schwarzen Kaffee, für Frühstück keine Zeit, jetzt renn, ciao. Ich vermute, mit einer Freundin würdest du so nicht reden. Ich halte es aber für absolut wahrscheinlich, dass du mit dir selber so redest. Und das hat mit Selbstachtung zu tun. Also sowohl dein konkretes Verhalten als auch deine innere Gestimmtheit. Und das finde ich einen ausgezeichneten Check. Würde ich mit einer Person, die ich liebe, auch so verfahren? Und wenn nicht, dann ist das ein sehr, sehr guter Punkt, mal an deiner Selbstachtung zu arbeiten und dich zu behandeln wie einen wertvollen Menschen, den du liebst. Und ich sag's nochmal, häufig wird so rum ein Schuh draus. Viele Menschen denken ja, ich muss irgendwie Selbstachtung und Selbstliebe und Selbstsicherheit und Selbstakzeptanz, all das von innen stärken und dann lebe ich das auch nach außen und dann fühle ich das auch. Tatsächlich ist aber natürlich die verhaltenstherapeutische Sicht darauf, dass auch umgekehrt ein Schuh draus wird oder sogar besonders umgekehrt ein Schuh draus wird, nämlich verhalte dich mit dir selbst achtsam. Gib dir selbst Sicherheit. Verhalte dich wie ein Mensch, der sich selber schätzt. Und dann guck mal, was sich dadurch in deinem Inneren verändert. Also in diese Richtung mal zu denken, finde ich da auch sehr hilfreich. Also der Tipp für mehr Selbstachtung war, behandle ich mich wie eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und jetzt komme ich zum letzten Aspekt zum Thema Selbstbewusstsein. Es ist damit natürlich jetzt nicht vollumfassend behandelt. Den Anspruch habe ich in diesem Podcast ja logischerweise nie, aber ich will es für heute mal damit bewenden lassen. Und zwar ein ganz wichtiger Aspekt von Selbstbewusstsein ist der selbstempfundene Wert, also das Selbstwertgefühl. Das ist sowas wie die Summe aus Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstachtung, also welchen Wert habe ich eigentlich? Und explizit zum Selbstwert habe ich die norwegische Studie auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Die konnte nämlich Folgendes zeigen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl von Menschen und Symptomen von Angst und Depression. Und damit schließt sich auch nochmal der Kreis. Ich hatte gesagt, Selbstbewusstsein ist einer der zentralen Punkte für die mentale Gesundheit. Und diese norwegische Studie zeigt, dass ein Aspekt von Selbstbewusstsein, nämlich das Selbstwertgefühl, in direktem Zusammenhang steht zu Depression und auch zu Angststörung. Und zwar geht das in beide Richtungen. Es gehört zu der Symptomatik von Depression und Angststörung dazu, dass die betroffenen Menschen zum Beispiel sehr viel grübeln und sehr viel negativ denken. Und das kann zu einem niedrigeren Selbstwertgefühl führen. Also es mag sein, dass Angststörungen oder insbesondere auch Depressionen das Selbstwertgefühl mindern und dass jemand, der vorher eigentlich recht selbstbewusst war, durch die Depression oder durch die Angststörung ganz große Einbußen erleidet im Punkto Selbstbewusstsein. Und zumindest für die depressiven Störungen gilt das auch als ein diagnostisches Kriterium, dass die Menschen wirklich einen Knick in ihrem Selbstwertgefühl erleben. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl eher zu Depression und Angststörung neigen, durch diese negativen Gedanken, die eben mit dem niedrigen Selbstwertgefühl einhergehen. Also es stimmt in beide Richtungen. Menschen, die wenig Selbstakzeptanz aufbringen können, um von Selbstliebe mal gar nicht zu sprechen, die sich als nicht sehr selbstwirksam erleben, nicht selbstsicher ohne Selbstvertrauen und sich selber auch wenig Achtung entgegenbringen und außerdem ihren Wert in Frage stellen im Vergleich zum Wert von anderen Menschen, neigen auch mehr zu Depression und Angststörung. Also wie gesagt, dieser Zusammenhang geht in beide Richtungen. Ein unerschütterliches Gefühl für den eigenen Wert ist ein Resilienzfaktor, also ein Schutzfaktor. Wer sich in seinem grundsätzlichen Selbstwertgefühl nicht so leicht beeinträchtigen lässt oder vielleicht von Anfang an in der Einhörner-Herzchen-Regenbogen-Glitzerwelt nie dahingehend eingeschränkt wurde, ist widerstandsfähiger gegen Stress und widrige Umstände und reagiert seltener auch mit psychischen Erkrankungen. Und insofern ist es so, so wichtig, sich dem Selbstwertgefühl auch nochmal gezielt zu widmen. Und da schließt sich wieder der Kreis. Eigentlich sollte es uns doch allen klar sein, dass keinem einzigen Menschen mehr Wert innewohnt als einem anderen Menschen. Und wahrscheinlich war zumindest für einen Moment, so nach deiner Geburt, auch dein Empfinden für dich selbst und deine Berechtigung, auf dieser Welt zu sein und für deine Bedürfnisse und die Ansprüche, die du hast und was du dir vorstellst und wünschst und all das ungetrübt. Und wie schön wäre das, wenn wir da alle wieder ein bisschen hin zurückkommen würden. Und da gibt es diese Metapher mit dem Geldschein, der, egal ob er zerknüsselt wird, zerknittert, ob er ganz druckfrisch oder schon ein paar Jahre alt ist, selbst wenn er zerrissen ist, verliert dieser Geldschein niemals seinen Wert. Und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Episode ein paar Gedanken mitnehmen konntest, um an deinem Selbstbewusstsein noch ein bisschen zu feilen und um es aufzurichten. Sollte das für dich ein tiefer gehendes Thema sein und solltest du dir ein bisschen Begleitung durch mich in dieser Sache wünschen, dann schau doch gerne mal auf der Seite www.sisu-online.de. Das ist mein durch mich live begleitetes Online-Programm. Du hast da einen lebenslangen Zugriff. Wir haben eine schöne, lebendige Community inzwischen schon seit einigen Jahren. Sie wächst und wächst und da beschäftigen wir uns mit exakt diesen Themen, die heute auch zur Sprache kamen. Es geht um Mut, es geht um Selbstsicherheit, es geht um Grenzen setzen. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, Stressfaktoren im Leben zu identifizieren und sie voller Selbstachtung einzugrenzen. Und vielleicht ist das ja interessant für dich. Wie immer mache ich zu der heutigen Podcast-Episode auch weitere Posts bei Instagram. Die Diskussion ist da schon losgegangen, weil ich, wie gesagt, diesmal schon vorher was dazu gepostet hatte. Und vielleicht magst du auch da mal reinschauen. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuhören, danke für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit und sehr gern hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.